HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Volker Jung. Gastgeberin ist Regina Oehler. Dr. Volker Jung ist Pfarrer und Präsident, der Kirchenpräsident der EKHN, der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Er wurde vor 4 Jahren von der Synode gewählt, für manche überraschend. Er sagt, glaube ich, für ihn selber vielleicht auch. Es ist jetzt Halbzeit seiner ersten Amtsperiode. Er hat viel angepackt in dieser Zeit und es gibt viele Themen, die ihm am Herzen liegen. Zum Beispiel unser Umgang mit Migranten, die Stärkung der Familien und die Gleichstellung homosexueller Lebenspartnerschaften, die Regulierung der Finanzmärkte, Rüstungsexporte. Volker Jung möchte, dass die Kirche sich äußert zu den Brennpunkten der gesellschaftlichen Entwicklungen und dass sie mit ihrer theologischen Arbeit möglichst viel Menschen erreicht. Schön, dass Sie hier sind, Dr. Volker Jung.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Ja, Kirchenpräsident der EKHN. Für mich ist es gleich ein doppelt sperriger Titel. Ich komme aus dem Schwäbischen, da gibt es einen Bischof, einen Landesbischof. Und da habe ich dann gleich Vorstellungen, was das ist, so ein Bischof. Möchten Sie denn jetzt Bischof sein oder Präsident?
Also einmal ist es von der Funktion her in der Kirche das Gleiche. Es ist das leitende geistliche Amt in manchen Landeskirchen Bischof oder Landesbischof. Es gibt auch das Rheinland, die nennen den leitenden geistlichen Präses. Nikolaus Schneider, der im Moment Ratsvorsitzender ist, hat diese Funktion. Bei uns heißt es Kirchenpräsident. Das ist eine Tradition, die es auch in anderen Kirchen gibt, in der Pfalz etwa oder in der kleinen Kirche in Anhalt. Die reformierte Kirche hat einen Kirchenpräsidenten als leitenden Geistlichen. In der EKN sind immer mal wieder Debatten geführt worden, auch vor meiner Amtszeit, ob man nicht aus dem Kirchenpräsidenten eher einen Bischof machen sollte in der Bezeichnung. Nicht in der Funktion, denn das ist nahezu identisch. Aber die Kirche hat sich entschieden, wir wollen einen Kirchenpräsidenten und ich bin gern Kirchenpräsident.
Weil das demokratischer klingt, oder?
Ja, es klingt demokratisch, es hat aber vermutlich auch etwas mit dem Kirchenkampf im Dritten Reich zu tun und mit unserem ersten Kirchenpräsidenten Martin Niemöller. Martin Niemöller hat gesagt, er möchte nicht Bischof genannt werden, weil er im Blick hatte, dass Bischöfe im Dritten Reich zum Teil auch versagt haben.
Also, dass es da sogar eher braune Bischöfe gab. Oder
ja,
dass es braune Bischöfe
dass
gab.
Dass es braune Bischöfe gab und er wollte sich da irgendwie abgrenzen und auch nochmal deutlich unterstreichen, seine Legitimation als leitender Geistlicher in der Kirche ist eine demokratische. Und da ist in der Tat Kirchenpräsident vielleicht das, was dies deutlicher zum Ausdruck bringt. Wenngleich es ja auch ein bisschen so eher nach Verwaltungschef klingt. Das wird immer wieder mal angefragt, ob es nicht doch in der Erkennbarkeit nach außen besser wäre, wenn der leitende geistliche Bischof genannt würde. Und das ist in der Tat so. Denn viele können mit einem Bischof einer Kirche mehr anfangen. Ich muss in der Regel immer erklären, welche Funktion ich habe, wenn ich außerhalb der EKN bin. Dann wird immer genau so gefragt, wie Sie das auch getan haben. Was macht jetzt eigentlich ein Kirchenpräsident?
Ja, und dann die EKHN, die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau. Ich glaube, Menschen, die jetzt mit der Evangelischen Kirche in Hessen nicht so viel zu tun haben, die fragen sich dann schon, in welchem Jahrhundert leben wir eigentlich?
Ja, und die Kirchengrenzen, das ist in der Evangelischen Kirche so, das ist in der Katholischen Kirche so, die sind natürlich historisch gewachsen und historisch geprägt und deshalb überhaupt nicht mit den politischen Grenzen identisch. Zumindest nicht bei uns. Hessen-Nassau, das ist das südliche Hessen und das ist ein Teil aus Rheinland-Pfalz. Ein Drittel unseres Kirchengebietes liegt in Rheinland-Pfalz, also Mainz, Worms gehört zu unserem Kirchengebiet, auch Teile des Westerwaldes. Das kann man mit den politischen Grenzen nicht abdecken, hat aber auch viel Charme, weil eine Prägung, gerade auch eine kirchliche Prägung, durchaus viel mit dem geschichtlichen Wachstum zu tun hat und dann manchmal durchaus auch kulturelle Unterschiede in den einzelnen Landeskirchen sich so bewahrt haben.
Da gibt es dann in Hessen dann noch die Evangelische Kirche von Kurhessen und Waldeck und sehen Sie da einen kulturellen Unterschied?
Ja, die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck, die hat im Übrigen ja auch einen Bischof, die hat sich nach dem Krieg dafür entschieden, diese bischöfliche Verfassung zu wählen. Und sie ist von daher kann man sagen, auch ein Tick konservativer geprägt als die Hessen-Nassauische Kirche. Das ist in der Tat so, dass es da auch eine Prägung gibt, die durchaus auch etwas mit der Kirchenverfassung zu tun hat.
Also die evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck, die ist im Norden von Hessen. Und dann gibt es mittendrin in Hessen gibt's noch sowas wie einen weißen Fleck. Also ja. Man könnte eigentlich sagen, Gießen ist geteilt.
Ja, da gibt es noch eine Enklave oder Exklave, je nachdem, wie man sieht, der Rheinischen Kirche, das Gebiet um Wetzlar herum.
Tja, das ist dann irgendwie doch die Zeit der Fürsten und Herzogtümer, oder?
Ja, also dass die Prägungen sind erhalten und lassen sich aber auch nicht so ohne weiteres verändern. Also da gibt es viele liebgewordene Traditionen und Gewohnheiten, die in den Gemeinden durchaus, zumindest bei denen, die sich ihren Kirchengemeinden sehr verbunden wissen, präsent sind.
Tja, Volker Jung, Sie sind auf dem Terrain der EKHN geboren. Sie sind in Schlitz geboren, im Vogelsberg, der drittgrößten Stadt in Hessen, habe ich gelesen, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe.
Schön, dass Sie das rausgefunden haben. Das bezieht
nicht
sich
vorher gewusst habe.
Das bezieht sich auf die Fläche.
Ja, Sie sind 1960 geboren und Sie sind in eine Metzger- und Gastwirtsfamilie hineingeboren worden. Was muss man sich da vorstellen? Was war das für eine Kindheit?
Das war eine Kindheit in einem Familienbetrieb, in dem unglaublich viel gearbeitet wurde. Eine Metzgerei, gar nicht so klein, mit einem guten Ladengeschäft.
Mitten
in Schlitz, mitten in der Stadt. Wir hatten immer so 20, 25 Menschen beschäftigt, also oft auch in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen, aber auch ganz viele, die wirklich fast zur Familie gehört haben, also die ihr Leben lang bei uns in unserem Betrieb gearbeitet haben. Und für mich bedeutete das sehr früh, irgendwie mit dabei zu sein.
Und die Gastwirtschaft, die war direkt oder ist direkt daneben?
So diese klassische Konstellation Metzgerei und Gastwirtschaft. Den Betrieb gibt's heute noch. Die Metzgerei ist verpachtet, die Gastwirtschaft wird nicht weiter betrieben. Da hat sich ja auch vieles geändert. Aber bei uns war das noch so, dass diese ganz klassische und von vielen auch sehr geschätzte Kombination das Geschäft ausgemacht hat. Und klar, als Sohn einer Familie war ich mit dabei, habe mitgeholfen, ganz unterschiedlich. Vor allen Dingen dann auch ja ab 15, 16, vorwiegend in der Gastwirtschaft.
Was waren dann Ihre Jobs?
Während meines Studiums, ich habe da in der Gastwirtschaft bedient. Habe zum Teil die Gastwirtschaft ganz alleine gemacht. Das war vor allen Dingen so in der Ferienzeit im Semester oft mein Job.
Haben Sie Geschwister?
Ich habe eine Schwester, die auch eine Weile im Betrieb gearbeitet hat, aber mittlerweile etwas anderes macht. Es war natürlich eine Frage, wer von uns würde den Betrieb übernehmen. Und es war auch ein Wunsch meines Vaters eigentlich, dass ich diesen Betrieb übernehme. Dazu habe ich mich nicht durchringen können. Ich habe es immer auch als ein Stück eine Pflicht gesehen, mitzuarbeiten, gerade auch während des Studiums. Aber den Betrieb übernehmen wollte ich nicht. Da war dann doch das Interesse, insbesondere für die Theologie, auch so stark und der Wunsch, Pfarrer zu werden, dass mich das auf einen anderen Weg geführt hat. Das hat auch zu Auseinandersetzungen in der Familie geführt.
Das heißt, Sie haben sich das nie ernsthaft überlegt, bevor Sie sich für ein Studium entschlossen haben? In Schlitz zu bleiben und die Metzgerei und die Gastwirtschaft weiterzuführen.
Ich musste mich schon damit auseinandersetzen, weil mein Vater mich so, ich glaube, als ich 15, 16 war, gefragt hat, wirst du den Betrieb übernehmen? Und mir auch deutlich gesagt hat, dass er eigentlich das wünscht. Und da musste ich mich mit auseinandersetzen und habe dann aber auch gesagt, nein, das möchte ich nicht, ich möchte gerne studieren. Und habe glücklicherweise auch genügend Unterstützung gehabt, sowohl von meiner Mutter als auch dann von Lehrerinnen und Lehrern in der Schule, die mich da ermutigt haben.
Und wie hat Ihr Vater das aufgenommen? Wie hat er das verarbeitet?
Naja, der war da zunächst mal nicht glücklich drüber. Da hing ja eine ganze Menge dran. Und wir wissen es ja, dass gerade so Betriebsübergänge auf die nächste Generation immer problematisch sind. Aber er hat sich dann mit der Zeit arrangiert und ich glaube, heute ist das kein Thema mehr.
Welche Rolle spielte die Kirche in Ihrem Alltag, als Sie Jugendlicher waren?
Meine Familie war natürlich kirchlich verbunden, aber keine hochverbundene
Familie. Also nicht so richtig fromm sozusagen?
Nein, nicht so richtig fromm. Ich habe dann über eine Jugendgruppe in der Gemeinde einen besonderen Zugang nochmal zu Fragen des Glaubens bekommen. Das fiel gerade in die Zeit, in der ich mich damit auseinandersetze, was willst du eigentlich machen? Und gerade während der Oberstufenzeit gab es da wertvolle Anregungen, sowohl aus der Jugendgruppe als auch dann aus dem Religionsunterricht in der Schule, sodass da der Entschluss reifte, Theologie zu studieren.
Das heißt, so eine richtig kirchenkritische Phase als junger Mensch hatten Sie nicht?
Richtig kirchenkritische Phase kann ich, glaube ich, nicht sagen, aber sehr wohl kritische Auseinandersetzung. Also wir waren auch in der Jugendgruppe so, dass wir da glücklicherweise einige hatten, die sehr gerne diskutierten. Und da haben wir uns schon auch überlegt, ist das gut, was wir hier machen? Sollten wir nicht was anderes machen? Sollten wir uns nicht besser politisch engagieren? Und da haben wir diesen Fragen haben wir schon gerungen.
Haben Sie dann von Anfang an Theologie studiert, um Pfarrer zu werden? War das Ihr Berufswunsch von Anfang an?
Ja, das war mein Berufswunsch. Ich habe mich auch natürlich auch sehr für das Theologiestudium als solches interessiert. Habe mich dann schon informiert, was musst du da eigentlich machen? Und es ist ja auch eine Hürde am Anfang, nochmal Griechisch und Hebräisch zu lernen. Latein brachte ich von der Schule mit. Und das muss man sich auch überlegen. Lässt man sich auf sowas ein? Und dann fand ich das aber sehr reizvoll. Gerade diese Verbindung, Sprachen zu lernen, sehr stark historisch auch zu denken, mit philosophischen Fragestellungen konfrontiert zu sein und dann auch zu eigenen Positionen zu finden. Ich habe mich dann auch eine Weile für die Theologie als Wissenschaft interessiert, habe auch wissenschaftlich gearbeitet. Dann fragt man natürlich, willst du vielleicht eher in der Wissenschaft bleiben? Das war für mich auch mal Thema. Aber ich muss sagen, mich hat es auch immer wieder ganz stark in das Pfarramt gezogen, weil es war mir klar, da wirst du mit Menschen zu tun haben.
Dr. Volker Jung, Sie haben in Göttingen haben Sie wissenschaftlich gearbeitet. Vorher haben Sie studiert in Bielefeld-Bethel in Heidelberg und dann auch noch in Göttingen. Ja, und dann sind Sie Pfarrer geworden und zwar sind Sie da wieder zurück in Vogelsberg. Was hat Sie zurück in den Vogelsberg gezogen und was hat Sie gereizt, Pfarrer zu werden in so einem ländlichen Bereich oder doch ländlich geprägten Bereich?
Ja, ach, das ist weniger eine bewusste Entscheidung gewesen, als dann auch sehr praktisch. Ich war dann verheiratet, wir hatten ein Kind und als ich in Göttingen war, hat meine Frau zeitweise noch in Schlitz gelebt und ich bin gependelt. Und dann haben wir gesagt, naja, die Ausbildungsphase, das bei uns in der Kirche die sogenannte Vikariat zwischen dem ersten und zweiten theologischen Examen, das macht man dann mal vielleicht in der Region, möglichst nah auch an der Familie. Und da hat sich dann ergeben, in der Region zu bleiben. Aber es war eigentlich auch immer die Bereitschaft, da durchaus was anderes zu machen.
Sie haben inzwischen zwei Töchter, Dr. Volker Jung. Wie alt sind die inzwischen?
25 und 18. Die Ältere studiert Psychologie in Frankfurt und ist gerade dabei, das Studium abzuschließen. Die Jüngere hat im Sommer Abitur gemacht und ist gerade zu einem Auslandsjahr in Südamerika unterwegs.
Ja, spannend.
Sehr spannend.
Ja, und Sie sind dann auch aus dem Vogelsberg nach Darmstadt gezogen, als Sie Kirchenpräsident wurden.
Ja, wir sind vor 4 Jahren nach Darmstadt gezogen. Natürlich ist mir die Gegend auch vertraut. Man bleibt ja nicht nur im Vogelsberg, sondern man hat in der EKN, wenn man viel unterwegs ist, auch immer in Frankfurt und in Darmstadt zu tun. Und es war eine gute Entscheidung. Ich war nicht dazu verpflichtet, direkt nach Darmstadt zu ziehen, habe aber bei meiner Wahl gesagt, ich möchte gern an dem Ort leben, wo auch unsere Kirchenverwaltung ist, also wo ich täglich ins Büro muss, möchte möglichst nah dran sein. Und das hat sich, glaube ich, auch als gute Entscheidung herausgestellt. Und wir fühlen uns hier im Rhein-Main-Gebiet auch sehr wohl.
Und das hat vielleicht auch was mit einem Thema zu tun, über das wir uns gleich noch ausführlicher unterhalten werden. Mobilität, wie mobil können, wollen wir sein? Welches Problem macht das Pendeln? Sie sind da konsequent. Haben Sie sich dafür entschieden, an den Ort zu ziehen, an dem Sie arbeiten?
Ja, die Möglichkeit hatte ich natürlich auch. Also mir wurde dann in Darmstadt eine Dienstwohnung angeboten. Die konnte ich in Anspruch nehmen. Das habe ich getan. Es ist eigentlich, glaube ich, sehr gut, wenn man dort, wo man wohnt, auch arbeiten kann. Ich würde mir das für viele Menschen wünschen, gerade auch in den ländlichen Regionen, wie viele täglich so auf den Straßen unterwegs sind und wie viel Zeit dies bedeutet, die an anderer Stelle auch verloren geht. Für Familie, aber auch für Engagement in den Dörfern, in den Städten. Das muss man sich klar machen. Wir opfern auch viel mit der Mobilität, die wir als Grundlage für unsere Art zu leben und für unsere Art zu wirtschaften gewählt haben.
Sie sind jetzt seit 4 Jahren Kirchenpräsident, Dr. Volker Jung. Wie verändert ein so ein Amt?
Es gibt natürlich ganz andere Aufgaben als die Aufgaben, die man als Pfarrer hat, obwohl ich auch sehr viel unterwegs bin in Gemeinden und ganz oft zu Gottesdiensten eingeladen bin und predige und wirklich auch Gottesdienste feiern kann und Pfarrer sein kann, hat man als Kirchenpräsident natürlich die Aufgabe, für das Ganze da zu sein. Und so eine Kirche mit auch so unterschiedlichen Regionen, die ist auch voller Spannungen. Und das auszuhalten und das irgendwie zu steuern, ist eine hochinteressante, hochspannende, aber auch anstrengende Aufgabe. Und natürlich verändert es einem durch die Aufgabe. Man merkt plötzlich, dass man größeren Widerständen, auch manchmal Angriffen ausgesetzt ist. Damit muss man umgehen lernen. Ich hoffe, dass es mir einigermaßen gelingt.
Damit muss man umgehen lernen. Was ist eine gute Strategie?
Also ich habe mir immer vorgenommen, auf das auch zu hören, was kritisch an mich herangetragen wird. Deswegen möchte ich mir nicht ein so dickes Fell zulegen, dass das völlig an mir abprallt. Aber trotzdem muss man unterscheiden. Man muss fragen, was ist dran an der Kritik? Sieht da jemand etwas, was wir vielleicht auch in unseren Entscheidungen übersehen haben? Und dann muss man aber auch zu manchen Attacken, ich sag's mal wirklich so, die auch kommen, muss man auch auf Abstand gehen. Und nur sagen, das darfst du jetzt nicht so an dich ranlassen. Das gilt jetzt vielleicht auch mal mehr dem Amt und dem, was wir als Kirche insgesamt zu verantworten haben, als der Person. Also diese Grundunterscheidung auch zwischen Amt und Person, die muss man immer wieder täglich neu für sich klarkriegen. Und das muss man einmal in den normalen Entscheidungsvollzügen bewältigen, man muss es aber auch als Person für sich klar bekommen.
Ja, und wir nehmen uns jetzt Zeit für Musik. Vielleicht ist Musik ja auch eine ganz gute Möglichkeit, ab und zu mal, wenn die Spannungen und die Widerstände und die Anstrengungen sehr groß sind,
Absolut,
ein bisschen zu sich zu kommen. Ja, Sie haben uns eine ungewöhnliche Musik vorgeschlagen als erstes. Was erwartet uns als erste Musik, Dr. Volker Jung?
Ja, als erste Musik ein Instrumentalstück von Ludovico Einaudi, Divenire, ein italienischer Pianist, Musik zum Entspannen.
Wie haben Sie ihn für sich entdeckt?
Mir wurde mal eine CD von ihm geschenkt und er sagte
von
mir,
wem?
Das weiß ich glaube ich gar nicht. ich glaube es kam sogar aus der Familie, dass mir jemand die CD geschenkt hat und hat gesagt, das kannst du dir gut anhören, um abzuschalten.
Gut, aber Sie schalten bitte nicht zu sehr ab, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir reden gleich weiter. Jetzt aber erstmal Ludovico Einaudi, Divenire. Divenire werden von und mit Ludovico Einaudi.
Jetzt ist es mir auch wieder eingefallen, wer mir die CD geschenkt hat. Ich dachte, es sei aus der Familie, aber es war der Leiter unserer Kirchenverwaltung, der mir diese CD zu einem Geburtstag geschenkt hat und mir empfohlen hat, mich dabei zu entspannen.
Und Sie sind der Empfehlung gefolgt,
so
gerade. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit dem Kirchenpräsidenten der EKHN, Dr. Volker Jung. Gastgeberin ist Regina Oehler. Divenire, das heißt werden. Was soll aus der evangelischen Kirche werden, Volker Jung, oder was kann aus ihr noch werden?
Ich glaube, aus der evangelischen Kirche ist schon eine ganze Menge geworden und ich muss auch sagen, ich ärgere mich manchmal, dass der Blick von außen auf Kirche so negativ geprägt ist. Also Kirche hat ja oft so das Image, es ist verstaubt und irgendwie geht alles den Berg runter. Das ist ganz oft anders, wenn man in Gemeinden hineingeht. Wenn man entdeckt, mit wie viel Engagement dort gearbeitet wird, wie lieb die Kirche den Menschen ist. Ich will da nicht drüber wegreden, dass es natürlich auch so ist, dass wir uns mehr Leute in den Gottesdiensten wünschen.
Waren Ihre Gottesdienste voll, als Sie Pfarrer waren in Vogelsberg?
Ich war immer ganz zufrieden. Wir waren gut besucht und das ist in vielen Gemeinden auch so, dass da noch ein ganz ordentlicher Gottesdienstbesuch ist. Wobei ich auch schon Gottesdienste erlebt habe, wo nur 2 oder 3 Personen da waren. Das hat's auch schon gegeben, wenn man mal irgendwo auf dem Dorf war und einen Gottesdienst gehalten hat und am Abend vorher wurde Kirmes gefeiert, da sind noch nicht so viele im Gottesdienst. Das kenne ich auch alles. Aber das ist nur eine Seite. Man muss da ein bisschen weiter gucken und muss gucken, was sonst noch in Gemeinden passiert und wie viele Menschen sich einsetzen. Und da entdecke ich oft viel mehr Lebendigkeit. Und Sie haben gefragt, was aus Kirche werden soll. Ich wünsche mir natürlich, dass wir das weiter fördern, dass unsere Kirche lebendig ist in ihren Gemeinden, dass sie aber auch eine starke Stimme in unserer Gesellschaft ist. Ich denke, wir haben eine ganze Menge mit dazu beizutragen, eine Gesellschaft gut zu gestalten.
Es gibt diese Studie des HR, was glauben die Hessen? Und da sagen viele, genau, ja, es ist gut und wichtig, dass es Kirche gibt, aber sie erwarten von der Kirche keine Antworten auf ihre großen Lebensfragen. Meinen Sie, diese Menschen irren sich, Volker Jung?
Ich bin bei dieser Fragestellung immer ein bisschen unsicher, ob diese Fragestellung, diese Interviews haben das dann ja manchmal so, da wird ja abgefragt, haben bestimmte Möglichkeiten, erwarten sie viel, wenig oder wie auch immer, ob das wirklich, also was damit auch erreicht wird. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, von wem erwarten Sie Antworten auf Ihre großen Lebensfragen, da wäre ich ja selbst sehr zurückhaltend. Ich würde sagen, wo ich diese Antwort suche. Und das würde ich mir schon wünschen, dass Menschen sagen, auch wenn wir nicht auf alles Antworten bekommen, Kirche ist aber ein Ort, wo wir nach solchen Antworten suchen können. Und wir verstehen uns als Kirche ja auch nicht so, dass wir auf alle Lebensfragen die Antworten fertig gepackt im Schrank haben, sondern wir sind gemeinsam unterwegs.
Das wäre nicht wirklich überzeugend, glaube ich.
Ja, ne, aber vielleicht steht hinter dieser Frage ja der Gedanke, Kirche muss doch auf alles eine Antwort haben. Das haben wir ja nicht. Wir sind aber gemeinsam auf dem Weg und wir haben natürlich eine reiche Tradition. Wir haben viele Bilder, viele Gedanken, die in Lebensfragen weiterhelfen können. Aber das ist was anderes, als fertig abgepackte Antworten zu haben. Und ich wünsche mir ja sehr, dass wir den Reichtum unserer Tradition immer wieder neu zum Klingen bringen. Und dass Menschen davon berührt werden. Also wenn sie bestimmte Psalmworte, Gebetsworte, 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte, wenn sie in einer Situation, wo sie selbst belastet sind, dies als ein Gebet für sich entdecken, dann haben sie nicht die Antwort auf die Fragen, die sie im Moment beschäftigen. Aber sie haben etwas, das ihnen in diesem Moment hilft, Situationen zu bewältigen. Also ich würde da ein bisschen genauer hinschauen, was können wir eigentlich bieten und wie können wir Menschen ansprechen? Und ich bin selbst immer wieder berührt davon, was gerade auch in biblischen Texten an wunderbaren Orientierungen steckt, ohne dass das immer gleichwertige Antworten sind.
Mhm. Ja, und dann ist es ein Anliegen von Ihnen, muss es natürlich auch ein Anliegen von Ihnen sein, mehr Menschen zu erreichen mit Ihren Ideen oder auch mit der Einladung, zum Beispiel mal Bibel zu lesen. Sie haben da ungewöhnliche Aktionen gestartet, zum Beispiel zu Weihnachten gab es die, Aktion Merry Birthday. Tja, das wirkt wie von einer perfekten Werbeagentur für die Kirche gemacht, aber ist es ein Weg, mehr Leute zu erreichen?
Da sind wir im Moment selbst am Ausprobieren, wie das funktioniert. Wir haben diese Aktion natürlich mit einer Werbeagentur erarbeitet, aber wir haben nicht einfach einer Werbeagentur gesagt, jetzt macht mal was, sondern die wurde von unseren Leuten mit der Werbeagentur erarbeitet, mit Theologinnen und Theologen diskutiert, Ideen gesucht. Unser Ziel ist es, Glaubensfragen, Glaubensinhalte so an Menschen heranzubringen, dass sie an den Küchentischen besprochen werden. Also wenn so ein Brief in eine Familie kommt und man einen Moment irritiert ist und anfängt nachzudenken und darüber zu reden, dann wäre das schon ein ganz wichtiges Ziel, was wir erreicht haben. Und also ich habe zum Beispiel auch Briefe gekriegt, die genau dies beschreiben, dass Leute mir gesagt haben, vielen Dank, wir haben jetzt in der Familie darüber diskutiert, was bedeutet uns das Weihnachtsfest. Ich habe auch.
Also muss man vielleicht nochmal dazu sagen, weil nicht alle haben diese Postkarte bekommen, sondern genau. Alle Haushalte in dem Terrain der EKHN, wo ein evangelisches Haushaltsmitglied da ist.
Ja, also das war ein Brief des Kirchenpräsidenten, der auf Weihnachten hinweist, es gibt etwas zu feiern. Und wenn man diesen Brief aufmachte, lag da eine kleine Girlande drin mit dem Slogan Merry Birthday. Das ist natürlich irritierend und diese Irritation sollte auch genau erreicht werden. Wir haben natürlich auch Kritik gekriegt. Viele haben geschrieben, das ist zu flach, das ist zu oberflächlich, das ist kindisch. Das ist die eine Seite. Es haben auch Leute gesagt, das ist zu teuer, nehmt das Geld lieber, macht was anderes. Merry Birthday ist Englisch, warum Englisch? Das wussten wir vorher, dass auch diese Kritik kommt, aber wir riskieren es trotzdem. Wir riskieren auch mit solchen Dingen, Glaubensthemen neu zum Thema zu machen, weil wir denken, dass es nötig ist. Und wir wollen da nicht irgendwie belehrend herkommen, sondern wir wollen einen Impuls setzen, der in Gespräche hineinführt. Wir werden das weiter probieren.
An Ostern
vermutlich. An Ostern wird es einen neuen Brief geben. Der Brief ist ja immer nur das eine. Wir stellen unseren Gemeinden dann auch Material zur Verfügung, sodass das in Gemeindebriefen, Schaukästen, in Gottesdiensten genutzt werden kann, weitergetragen werden kann. Wir wünschen uns eben eine wirklich aktive Auseinandersetzung. Wir dachten, wir müssten jetzt mal etwas Neues probieren. Das ist ein Weg.
Tja, und eine spannende Aktion war zum Beispiel im vergangenen Jahr auch bei dem JP Morgan-Lauf. Da gab es eine...
Ja, da sind wir mehr so ein bisschen reingerutscht in diese Aktion. Die Geschichte ist die, wir sind seit Jahren als Kirche und Diakonie auch beim JP Morgan-Lauf dabei. Das ist ja der Firmenlauf, der große Firmenlauf in Frankfurt. Firmen werden eingeladen, Betriebe werden eingeladen, haben uns auch angesprochen gefühlt, mitzumachen. Ziel ist, Gemeinschaft zu stärken, gemeinsame Aktivität zu machen und auch einen karitativen Zweck zu bedienen. Und das finden wir eigentlich gut. Deswegen haben wir uns angemeldet und dann kam diese Meldung. JP Morgan hat sich enorm verspekuliert, Absicherungsgeschäfte, Hedgefonds. Und dann kamen unsere Mitarbeiter und haben gesagt, können wir da so einfach mitmachen? Wir sehen das doch wirtschaftsethisch sehr kritisch. Sollten wir da nicht irgendein Signal setzen? Da haben wir überlegt, also entweder wegbleiben oder eine Aktion machen. Dann haben wir diese kleine Aktion gemacht, dass wir mitgelaufen sind unter dem Slogan Jocupy, wir laufen gegen Zockerei.
Muss man nochmal sagen, Jocupy, wir laufen gegen Zockerei. Das war sogar Ihre Idee, Volker Jung,
dieser Slogan. Wir laufen gegen Zockerei war eine Idee, die stand und das Jocupy ist mir dann selbst beim Laufen eingefallen. Ein kleines Wortspiel in der Verbindung von Joggen und Occupy. Auch eine kleine Provokation, auch etwas, was irgendwie so ein kleiner Stachel sein soll. Der ist auch so angekommen. Ich bin selbst mitgelaufen und während des Laufes auch angesprochen worden und da haben viele gesagt, tolle Idee, prima, schön, dass ihr das zum Thema macht. Es gab aber auch die andere Seite, es gab Kritik, weil gesagt haben, insbesondere aus Banken, ihr könnt doch nicht alle Banker unter den Verdacht der Zockerei stellen. Das wollten wir damit auch nicht tun. Sie wollten darauf hinweisen, dass es bestimmte Formen der Finanzspekulationen gibt, die wir wirtschaftsethisch nicht für vertretbar halten, weil sie in ihren Folgen nicht überschaubar sind. Das gilt auch für das, was wir damals an JP Morgan kritisiert haben und ich habe daraufhin auch eine Einladung des Deutschlandchefs von JP Morgan bekommen. Wir haben über diese Sache geredet.
Und dann?
Ja, wir haben uns da einmal in einem sehr guten Gespräch überlegt, oder ich muss es anders sagen, wir haben versucht zu zeigen, was wir kritisieren. Das konnte der JP Morgan-Chef auch sehr gut hören und hat auch betont, ja, wir haben als Bank eine gesellschaftliche Verantwortung, war an dieser Stelle auch selbstkritisch, hat aber auch gesagt, für JP Morgan sei das kein großes Problem, auch wenn 2 Milliarden für uns viel sind. Und er sagte dann sogar, die Verluste sind bei 5 und 6 Milliarden. Ist das für eine solche Bank zu verkraften?
Aber für andere vielleicht nicht, die das
für andere betrifft. Nicht. Das haben wir gesagt. Das ist das Problem. Selbst wenn Sie es als Bank verkraften können, können Sie nicht überschauen, was allein eine solche Nachricht auslöst und zu welcher Verunsicherung das führen kann und damit andere in einen Strudel hineinreißen kann, der dann eben verheerende Folgen haben kann.
Ja, Sie engagieren sich an vielen Stellen, auch zum Beispiel gegen Rüstungsexporte. Sie haben am ersten Weihnachtsfeiertag gesagt, es macht Sie traurig und wütend, dass Deutschland auf Platz 3 der größten Rüstungsexporteure steht. Wie kann oder wie soll sich Kirche gegen Rüstungsexporte engagieren, Dr. Volker Jung?
Wir beobachten gemeinsam mit der katholischen Kirche schon seit vielen Jahren die Entwicklung der Rüstungsexporte in Deutschland. Es gibt dann jedes Jahr einen Bericht dazu, der wirklich evangelisch-katholisch gemeinsam verantwortet wird, weil wir der Überzeugung sind, Waffen machen die Welt nicht sicherer. Und dass wir Menschen dazu ermutigen, das halte ich für ein Grundanliegen unserer Botschaft, friedlich miteinander zu leben, das muss da zum Ausdruck gebracht werden. Und dann kann man es nicht einfach geschehen lassen, wenn die Rüstungsexporte steigen. Da kann man sagen, ja, das nützt uns wirtschaftlich, aber das ist ja dann nur die eine Seite. Was geschieht in dieser Welt? Und wenn dann Rüstung auch an Länder exportiert wird, wo Menschenrechte verletzt werden, dann ist das ausgesprochen schwierig. Hm. Das ist nichts, womit wir den Frieden in der Welt fördern. Deswegen ein kritischer Blick auf die Rüstungsexporte. Ich habe es im Übrigen auch in den Zusammenhang der Debatten in Amerika gestellt, nach dem Amoklauf in Newton, wo es plötzlich darum ging, können wir unsere Schulen sicherer machen durch mehr Waffen? Ich finde das absurd. Ja.
Aber irgendwie habe ich den Eindruck, bei uns fehlt eigentlich bei vielen Menschen das Bewusstsein, dass wir so eine Nation der Rüstungsexporteure sind und dass das wirklich ein ethisch sehr zweischneidiges Schwert ist, vielleicht schon zu euphemistisch. Also
Dass es ethisch problematisch ist, auch mit der deutschen Vergangenheit. Deswegen sagen wir das. Deswegen hören wir an dieser Stelle auch nicht auf und lenken das Bewusstsein immer wieder darauf und sagen, mittlerweile sind wir auf Platz 3 der Rüstungsexportländer und das ist nichts, was uns in irgendeiner Weise zum Ruhm gereicht. Das sage ich mal so etwas pathetisch an dieser Stelle.
Bräuchte man vielleicht eine ähnlich publicity-trächtige Aktion wie Jockupy?
Ja, das muss man sehen. Wobei wir natürlich wissen, dass es viele Firmen gibt, die an Rüstungsgütern und der Herstellung von Rüstungsgütern beteiligt sind, die auch andere Produkte machen. Das wissen wir, das ist sehr ein hochkomplexes Phänomen. Deswegen muss man auch aufpassen, dass man genau hinschaut und schaut, um welche Rüstung geht es. Und unser Wunsch ist, dass dafür ein Bewusstsein entsteht. Man kann nicht mit einem Schlag die Rüstung aus der Welt schaffen, das wissen wir auch. Aber dass man es nicht einfach geschehen lässt und darauf hinwirkt, dass wir doch insgesamt ein kritischeres Verhältnis zu Waffen entwickeln, mit denen man Menschen töten kann.
Das Bewusstsein für die Problematik von Rüstungsexporten, das weckt die evangelische Kirche gemeinsam mit der, oder versucht die evangelische Kirche zu wecken, gemeinsam mit der katholischen Kirche. Es gibt eine Sache, da sind die Katholikinnen und Katholiken noch lange nicht so weit. Es gibt seit 10 Jahren in der EKHN die Möglichkeit für lesbische und schwule Paare, sich kirchlich segnen zu lassen. Das war, glaube ich, schon ein ziemlich großer Schritt für die EKHN.
Das ist auch eine Entscheidung in der EKN gewesen, um die hart gerungen wurde. Und wir haben in der Synode, das heißt in unserem Kirchenparlament, viel darüber debattiert. Die Synode hat dann die Entscheidung getroffen, dass Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in unseren Gemeinden möglich sein soll. Zwei Voraussetzungen. Die jeweiligen Kirchenvorstände müssen zustimmen. Die Pfarrerinnen und Pfarrer müssen zustimmen. Das heißt, ein Pfarrer, eine Pfarrerin hat durchaus die Möglichkeit zu sagen, ich habe damit Schwierigkeiten. Das mache ich nicht. Dann sehen wir uns aber als Kirche verpflichtet, dem jeweiligen Paar eine andere Möglichkeit in einer anderen Gemeinde anzubieten. Und die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in den letzten 10 Jahren ist an vielen Orten fast so was wie eine Selbstverständlichkeit geworden. Es sind ja auch nicht wahnsinnig viele. Ich glaube, wir hatten in den letzten 10 Jahren, hoffentlich habe ich die Zahl jetzt richtig, 150 Segnungen in unserer Kirche, das ist etwas, wo wir sagen können, ist den Menschen, die ihre Partnerschaft als gleichgeschlechtliches Paar verlässlich miteinander leben wollen, ein guter Weg geöffnet, dies auch unter kirchlichem Segen zu tun.
Sie freut diese Entwicklung, aber sie könnte ja noch ein ganzes Stück weitergehen. Kirchenrechtlich wird so eine Segnung ja überhaupt nicht wie eine Trauung behandelt.
Ja, das ist aber ein bisschen mehr beim genauen Hinschauen eine Begriffsdebatte. Nach evangelischem Verständnis ist eine Trauung eine Segnung. Und so kann man auch umgekehrt natürlich auch sagen, eine Segnung eines gleichgeschlechtlichen Paares ist eine Trauung. Dem steht im Moment entgegen, dass juristisch noch ein Unterschied besteht zwischen gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und der Ehe. Ich wünsche mir, dass wir an dieser Stelle ein Stückchen weiterkommen. Wir sind als Evangelische Kirche in Hessen und Nassau derzeit in einer Debatte über diese Frage und vielleicht können wir da auch ein Impulsgeber sein.
Ja, für Sie ist es, glaube ich, sowieso wichtig, Volker Jung, dass wir neu nachdenken über den Begriff Familie, was eigentlich Familie ausmacht und was wichtig ist für Familien.
Ja, natürlich auch aus diesem Zusammenhang heraus. Ich glaube, wir müssen einfach sehen, Familienverhältnisse sind in unserer Gesellschaft vielfältiger geworden. Die klassische Familie, Vater, Mutter, Kind oder mehrere Kinder, steht uns natürlich immer noch so als ein Idealbild vor Augen. Es ist ja auch wunderbar, wo dies so gelebt werden kann. Aber die Realität ist oft anders. Viele Alleinerziehende, Frauen, Männer mit ihren Kindern, Patchwork-Familien und auch eben gleichgeschlechtliche Paare, zum Teil eben auch mit Kindern in ihrer Familie, aus vorherigen Beziehungen oder wie auch immer. Und dieser Vielfalt der Familie sollten wir meines Erachtens auch gerecht werden.
Ja, und wenn Sie sagen, es ist wunderbar, wenn es so gelebt werden kann, Mutter, Vater, Kinder, sicher ist es auch ein sehr schönes Familienmodell. Nur diese Idee, dass das das wunderbare Modell ist, also dass das eigentlich das Richtige ist, ich glaube, das ist so eine gefährliche Vorstellung vielleicht oder eine Vorstellung, die die Menschen belasten kann, die ganz anders leben.
Genau, wenn es anderes abwertet, dann halte ich es auch für problematisch. Deswegen müssen wir, und Fachjargon sagt dann, über den erweiterten Familienbegriff reden und müssen sagen, Familie ist dort, wo Menschen generationenübergreifend verlässliche Beziehungen zueinander leben.
Und da können, denke ich, verschiedene Formen die gleiche Schönheit erreichen.
Da können verschiedene Formen die gleiche Schönheit erreichen. Und das ist im Übrigen auch eine Herausforderung für unsere Kirchengemeinden, da sich zu öffnen. Es darf überhaupt keine Frage sein, dass die alleinerziehende Mutter, wenn sie ihr Kind taufen lassen möchte, wenn die in den Gottesdienst kommen, darf die keine Beklemmungen haben. Sagt, bist du jetzt hier irgendwie minderwertig? Das darf überhaupt keine Frage sein. Da muss eine Willkommenskultur an dieser Stelle entstehen und auch die Vielfalt der Familienformen respektiert und gelebt werden.
Tja, unsere nächste Musik, Volker Jung, die hat, glaube ich, auch zu tun mit dem Traum von einer großen Familie. Was erwartet uns?
Ja, Peter Fox, Haus am See.
Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werde ich vom Glück verfolgt und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lade die alten Vögel und Verwandten ein und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas, kochen und wir saufen Schnaps und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen.
Peter Fox, Haus am See. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit dem Kirchenpräsidenten der EKHN, Dr. Volker Jung. Gastgeberin ist Regina Oehler. Ja, ein Frauenchor am Straßenrand, Dr. Volker Jung, vielleicht nicht am Straßenrand, aber ein Frauenchor, der für Sie singt, können Sie ja vielleicht als Kirchenpräsident durchaus mal in den Genuss kommen.
Gibt's ab und zu mal, ja.
Ja, aber dann gibt's natürlich auch die Formulierung, Gott hat einen harten linken Haken. Sehen Sie das auch so?
Naja, ja, dieses Lied ist ja so, dass es mit einfach vielen Gedanken und Motiven spielt und irgendwie so eine Sehnsucht ausdrückt, zu Hause zu sein und mit vertrauten Menschen umgeben zu sein. Das finde ich einfach nett und schön. Und damit dagegen zu halten, also dort, wo ich das nicht habe, da mutet mir Gott auch was zu. Das ist doch ein interessanter Gedanke. Und dazu diese Formulierung mal zu finden, Gott hat einen harten linken Haken, finde ich einfach toll.
Das sind die Zumutungen dann.
Das sind die Zumutungen. Und überhaupt darüber nachzudenken, hier mutet mir Gott was zu. Das ist schon eine Dimension, die da plötzlich eröffnet wird in so einem Liedchen, was locker daherkommt. Die finde ich auch religiös spannend.
Mhm. Ja, hier bin ich zu Hause. Sie haben vorher gesagt, wir brauchen eine Willkommenskultur für Familien. Wir brauchen eine Willkommenskultur vielleicht noch sehr viel stärker, auch für Menschen, die nicht hier in Deutschland zu Hause sind, aber nach Deutschland kommen müssen, weil sie fliehen müssen oder aus verschiedenen Gründen hier Zuflucht suchen oder eine Zukunft für sich suchen. Sie sind bei der Evangelischen Kirche in Deutschland der Vorsitzende der Kammer für Migration und Integration. Und ich glaube, mit der Willkommenskultur ist es leider bei uns noch nicht so ganz weit her. Sehen Sie das auch so, Dr. Volker Jung?
Das sehe ich auch so. Das hat mit einer Grundeinstellung zu tun. Ich glaube, wir haben uns in Deutschland sehr lange dem Gedanken verweigert, dass wir Zuwanderungsland sind. Dass Menschen hierher kommen, die nicht nur hierher kommen, um wieder zu gehen, sondern auch um hier bleiben zu wollen. Und anders als andere klassische Einwanderungsländer wie etwa Amerika, haben wir dies immer beiseite geschoben. Und ich glaube, wir sind längst in einer Situation, mittlerweile auch durch die demografische Entwicklung, wo wir sagen, wir brauchen Zuwanderung. Aber Zuwanderung wird nur gelingen und Integration wird nur gelingen, wenn auch die Bereitschaft dazu da ist, Menschen, die hierher kommen, willkommen zu heißen. Das meine ich mit Willkommenskultur. Das bezieht sich auf diejenigen, die jetzt etwa aus Spanien kommen, um hier zu arbeiten und vielleicht hier anzufangen und vielleicht wollen die wieder zurück, vielleicht wollen sie aber auch wirklich hier bleiben. Und es bezieht sich aber auch auf die Menschen, die hier nach Deutschland kommen und um Asyl anfragen. Und wenn wir die Genehmigung erteilen, dass Menschen hier bleiben, dann muss einfach auch da eine Bereitschaft sein, zusammenzuleben. Ich wünsche mir natürlich auch eine größere Offenheit für die Aufnahme von Flüchtlingen.
Genau,
für die Bereitschaft, Menschen wirklich dauerhaft hier anzusiedeln, in sogenannten Resettlement-Programmen.
Da mangelt es ja erstmal schon an der Genehmigung.
Da mangelt es schon und da wünschte ich mir auch einen sehr viel entspannteren Umgang, als wir das haben. Ich finde es immer eine Katastrophe, jede Nachricht, wenn berichtet wird, dass Menschen im Mittelmeer ertrunken sind. Das finde ich menschlich so erschütternd. Es ist eine Katastrophe, wenn wir davon reden, dass wir die Außengrenzen Europas sicherer machen müssten. Wir stehen europäisch doch für ganz andere Werte.
Und wie kann die Kirche dabei helfen, das zu verändern?
Also einmal sind wir schon traditionell lang in Flüchtlingsarbeit engagiert und wir führen natürlich auf vielen Ebenen auch politisch Gespräche und weisen immer wieder darauf hin, dass wir uns da etwas anderes wünschen und es gibt eben nur diese beiden Wege, einfach politisch zu agieren und die Forderungen immer wieder neu an die Menschen heranzutragen, die zu entscheiden haben und dann auch praktisch in der Flüchtlingsarbeit mitzuarbeiten und bereit zu sein, das zu unterstützen. Wir haben in Gießen eine wunderbare Gemeinde, die einen Kontakt zu Flüchtlingen pflegt und sofort sagt, das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die hierher kommen, auch menschenwürdig hier als Flüchtlinge sein können.
Sie wollten vorher noch sagen, glaube ich, für welche Werte Europa steht oder
ja,
stehen sollte.
Also ich glaube, wir reden oft von Werten und Europa steht für Demokratie, Europa steht für friedliches Zusammenleben, Europa steht für Offenheit, Europa steht dafür, dass wir Menschenrechte wahren, Menschenwürde wahren und das muss sich auch darin dokumentieren, wie wir mit Menschen umgehen, die nach Europa kommen.
Werte und das Gefühl, dass das Leben einen Sinn hat, ich glaube, da gibt es schon diverse Zusammenhänge. Wenn wir nochmal zurückkommen auf diese Studie, was glauben die Hessen? Da haben 80% der Menschen gesagt, das Leben hat nur dann einen Sinn, wenn man ihm selber einen Sinn gibt. Ich hatte so den Eindruck, Sie hat es etwas irritiert, diese hohe Zustimmung. Bejahen Sie diese Frage auch?
Also ich finde, da ist ja was Richtiges dran. Den Sinn des Lebens muss man selber in seinem Leben auch entdecken. Insofern ist es in der Tat richtig. Ein Leben hat einen Sinn, wenn ich selbst eine positive Einstellung zu meinem Leben gewinnen kann. Wie ich diese positive Einstellung gewinne, hat etwas mit der Gesamtsicht des Lebens zu tun. Und für mich ist es unglaublich hilfreich zu wissen, dass ich mir mein Leben nicht selbst verdanke, dass das Leben für mich Geschenk ist, dass Gott mir mein Leben geschenkt hat und dass Gott diesem Leben auch eine Perspektive gibt, die über den Tod hinausreicht. Das hilft mir, das sage ich ganz bewusst, auch sehr subjektiv, das hilft mir, einen Sinn in jedem neuen Tag zu finden. Und den muss ich aber immer wieder auch selbst entdecken und in diesem Sinn leben, beziehungsweise diesen Sinn immer wieder neu suchen. Auch in den Kleinigkeiten des Lebens. Insofern ist dieses Ergebnis der Umfrage, dass 80% sagen, man muss dem Leben selbst einen Sinn geben, richtig. Aber ich sag, wir haben auch einen Orientierungsrahmen, in dem Menschen ihren Sinn finden können.
Also irgendwie, er ist schon da, wäre Ihre Botschaft, aber man muss ihn immer wieder selber entdecken.
Ja, den Sinn des Lebens mit Gott entdecken. Und ich glaube, das ist etwas, was dem Leben Tiefe geben kann. Gerade dieses Leben auf Gott zu beziehen. Und diese Tiefe macht für mich die eigentliche Sinndimension des Lebens aus.
Tja, Dr. Volker Jung, jetzt müssen wir den Bogen finden zur Schlussmusik, die Sie ausgesucht haben. Die hat jetzt gar nichts mit Engeln oder mit Himmlischem zu tun, aber wohl mit dem Fliegen.
Tja, die Schlussmusik ist von den Gypsy Kings, Volare.
Ja, die hören wir gleich. Vorher ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Dr. Volker Jung.
Ich danke Ihnen.
Als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.
Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Se alejó de todo.